Ja, wir wollen über den Historiker Erhard Lukas ins Gespräch kommen und insbesondere über ein Buch von Erhard Lukas vom Scheitern der deutschen Arbeiterbewegung. Bevor wir damit direkt einsteigen, würde mich erstmal interessieren, wie deine persönliche Beziehung eigentlich zu Erhard Lukas ist. Also was ist vielleicht auch ausschlaggebend dafür, dass du dich heute darum bemühst, dass diese Schriften von Erhard Lukas heute auch noch zugänglich bleiben?
Das ist gar nicht so einfach zu erklären, aber ich versuch's trotzdem mal. Ich bin in einer Zechenkolonie im Ruhrgebiet groß geworden. Wer das Ruhrgebiet nicht kennt, kann mit Zechenkolonie nichts anfangen. Das bedeutet, dass die Arbeitersiedlungen einer Schachtanlage, also eines Bergwerks, wie in einem Kreis um das Bergwerk herum angesiedelt worden sind, damit die Bergarbeiter fußläufig zur Arbeit kommen konnten. Das heißt, in diesen Wohnsiedlungen haben auch nur Bergarbeiter und ihre Familien gewohnt. Und das praktisch weit über 100 Jahre. Ich bin der Erste aus meiner Familie, der dort nicht geblieben ist, sondern was anderes gemacht hat. Aber entscheidend an dieser Stelle war, damit kommt gestern Bezug zu Erhard Lukas, ich war etwa so 6 oder 7 Jahre alt, da ist mein Großvater, verrenteter Bergarbeiter, mit mir über den lokalen Friedhof gegangen, in einem Ort namens Bergkam, liegt beim Kamener Kreuz, wenn Autofahrer werden wissen, wo das ist. Und ich sehe dort ein Denkmal, was ich überhaupt nicht erklären konnte. Eine Figur sah aus wie ein Engel und hatte irgendwas an der Hand, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Mein Großvater gefragt, sag mal Opa, was ist das denn? Ja, das ist ein Mahnmal für die Märzgefallenen, die sind vom Freikorps Epp erschossen worden. Aha, nie gehört. Ich habe meine Grundschullehrerin gefragt, was das denn bedeuten würde. Die hat mir gesagt, da könnte sie mir auch nichts drüber erklären. Ich habe erst eine Reihe von Jahren später mitbekommen, dass es ein Denkmal für erschossene Bergarbeiter gewesen ist, die 1920 während des Kapp-Putsches sich bewaffnet gegen die Freikorps zur Wehr gesetzt haben und dort erschossen worden sind. Und ein weiterer Hintergrund ist für die Beschäftigung. Ich habe als junger Sozialdemokrat und Gewerkschaftsjugendfunktionär auch sehr oft Jubiläehrungen durchzuführen gehabt. Und dann redet man natürlich mit den alten Leuten auch ein bisschen. Und die erzählen dann ganz gerne von ihrem Leben. Und ganz viele haben davon erzählt, wie wichtig für sie die Erfahrung der Abwehr des Kapp 1920 gewesen ist. Ich habe mir das alles angehört, so nach der Methode der rote Großvater erzählt. Richtig einordnen konnte ich das damals immer noch nicht. Das hat sich rapide geändert, als ich etwa 1973, 74 in einem Buchladen auf ein Buch stieß, die Märzrevolution 1920, herausgegeben von einem Menschen namens Erhard Lukas, da taucht der Name zum ersten Mal auf. Und nach der Lektüre dieses ersten Bandes habe ich das Gefühl gehabt, dass ich endlich mal angefangen habe, real die Geschichte auch meiner Familie zu kapieren. Meine Familie deswegen. Der Großvater, mit dem ich auf dem Friedhof war, Jahrgang 1905, der war während des Kapp-Putsches 15 Jahre alt und war Meldegänger beim lokalen Arbeiter- und Soldatenrat. Der Vater meines Vaters, also Großvater väterlicherseits, war zu dieser Zeit auf der anderen Seite, der war Landarbeiter aus Pommern, war im Freikorps und schoss sozusagen im Auftrag der Reichsregierung gegen genau diese Rote Armee, wo mein anderer Großvater Meldegänger war. Das habe ich erst relativ spät begriffen. Ich kann also sagen, dieser Kontakt zu dem Buch von Lukas war mein Opener. Und ich habe danach alles gekauft und gelesen, wo der Name Lukas oder Lukas Busemann, wie er später hieß, draufgestanden hat. Also Lukas hat relativ viel publiziert. Überwiegend über Arbeiterbewegung und Studien, die auch heute noch 50 Jahre später reale Markenzeichen sind. Und als es darum ging, was man zum 100. Jahrestag des Kapp-Putsches und vor allen Dingen der Gegenwehr des größten Volks- und Arbeiteraufstandes seit den Bauernkriegen in Deutschland machen sollte, sind dann unseren kleinen Verlag, zu dem sage ich nachher mal was, Historiker herangetreten und auch Leute aus der Bildungsabteilung der IG Metall, ob wir uns nicht vorstellen könnten, dieses Buch wieder aufzulegen. Das Problem ist, 3 Bände über weit über 1000 Seiten, die mussten neu lektoriert, neu gesetzt und alles Mögliche neu gemacht werden. Und wir sind ein Verlag, der sich ehrenamtlich trägt. Das war also für uns auch ein ziemliches finanzielles Risiko, aber wir haben es gewagt. Und ich war bei dem Verlag, der Verlag heißt die Buchmacherei hier in Berlin, sozusagen wesentlich damit mitbetraut, diesen Nachdruck zu betreuen. Und habe auch Einleitungen in die jeweiligen Bände geschrieben. Das Buch, von dem du vorhin gesprochen hast, ist im Prinzip, ich will nicht sagen ein Abfallprodukt von dem, was Erhard Lukas gemacht hat, sondern er hat im Prinzip seine politische Quintessenz, die er aus über 10 Jahren Beschäftigung mit dem Arbeiterradikalismus gemacht hat, in diesem einen Buch, worüber wir nachher etwas intensiver reden werden, auch gemacht.
Also Erhard Lukas, ein Historiker, der sich auseinandergesetzt hat mit Arbeiterbewegung, mit radikaler Arbeiterbewegung, mit den Märzkämpfen 1920 im Ruhrgebiet. Wenn wir uns vielleicht der Person Erhard Lukas zuwenden, der ist ja 1937 in Arnswalde in der Neumark geboren. Was kannst du denn sagen zu der sozialen Herkunft von Lukas? Also was hat so jemanden wie Erhard Lukas vielleicht geprägt in Kindheit und Jugend?
Das ist vergleichsweise einfach zu sagen. Er kommt aus einer Pfarrersfamilie und die Neumark ist das Übergangsgebiet der Mark Brandenburg Richtung Mecklenburg. Völlig agrarisch strukturiert, bis 1945 großer Großgrundbesitz, das heißt klassische Feudalstrukturen. Und wer dort in einem lutherischen Pfarrerhaushalt groß wird, hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten, Pfarrer zu werden oder Landwirt. Und Erhard Lukas, Pfarrersohn, hat Theologie studiert, evangelische, und hat im Prinzip nichts an linken Prägungen von zu Hause mitgekriegt, eher das Gegenteil. Wenn man erklären will, warum er sich als Pfarrersohn nicht dem Pfarrberuf gewidmet hat, sondern anderen Bereichen, muss man im Prinzip auf seine Studienbiografie kommen. Er hat von 1955 bis 1961, also weit vor 68, evangelische Theologie und Philosophie studiert. Und er hat sogar das erste theologische Examen noch gemacht, was normalerweise der Berufsabschluss ist. Danach kommt das Vikariat, dann kommt noch ein Examen und danach ist man fertiger Pfarrer. Und Erhard Lukas hat während dieses Studiums begriffen, dass er möglicherweise zu was anderem taugt, aber auf gar keinen Fall zum Pfarrberuf. Und er hat im Gegensatz zu vielen Leuten das trotzdem noch zu Ende gemacht. Und unmittelbar nach dem ersten Examen hat er umgesattelt. Und er hat studiert Wirtschaftswissenschaften und neuere Geschichte. Und das hat er in Freiburg studiert. Und jetzt wird es interessant. Er ist in Freiburg Mitglied des SDS geworden. Und wie er in vielen autobiografischen Schriften geschrieben hat, wegen seiner damaligen Freundin, weil die war im Gegensatz zu ihm politisiert. Das heißt, im Prinzip hat seine Freundin ihn nachgeschult. Und im Freiburger SDS hat er einen Wirkungskreis gefunden, der ihn ziemlich stark beeindruckt hat. Ich möchte einfach, es waren nicht mehr als 20 SDSler in der damaligen Phase. Wie gesagt, wir sind immer noch vor 68. Und er hat in Freiburg zwei Personen kennengelernt, die seinen Lebensweg mitbegleitet haben und ihn noch ziemlich geprägt haben. Der erste ist Walter Mossmann, möglicherweise noch als Liedermacher der Anti-AKW-Bewegung einigermaßen bekannt. Und der zweite ist Klaus Teweleit, dessen zwei Bücher Männerfantasien in den 80er Jahren Furore machten. Und die sind vor einigen Monaten, sind die Bände nochmal wieder aufgelegt worden in einem Band. Teweleit hat im Prinzip Forschungsergebnisse von Lukas über die Freikorps und welche Leute darin waren, verarbeitet zu diesem epochemachenden sozialpsychologischen Buch über Männerfantasien. 1972 hatte er in Freiburg sein Studium abgeschlossen mit dem ersten Band der Märzrevolution, hat sich danach habilitiert und war Lehrbeauftragter in Konstanz und danach einige Jahre Professor für Sozialgeschichte der Neuzeit in Oldenburg. Das ist sozusagen die politische Biografie, die er hatte. Spannend ist auch an der Stelle, wie er während dieses Studiums überhaupt auf die Märzrevolution kam. 1961 ist der SDS, damals noch Studentenverband der SPD, von dieser wegen Linksabweichung verstoßen worden. Das bedeutete schlagartig, dass diese Studenten auch keine Stipendien von der SPD mehr bekamen. Das heißt, die mussten sich andere Finanzquellen erschließen. Und eine wichtige Finanzquelle waren die deutschen Gewerkschaften, vor allen Dingen die IG Metall, die damals von Otto Brenner, einem gestandenen Linken, geleitet wurden. Und der hat versucht, den SDS, soweit es in seinen Möglichkeiten war, zu unterstützen. Und dazu gehörte auch, dass er Honorarstellen vergeben konnte im wissenschaftlichen Bereich. Und eine solche Honorarstelle hat Erhard Lukas bekommen, seine Aufgabe, er war noch Student, war, in diversen Archiven Ausstellungen zu machen über dort vorhandene Zeitungen der Arbeiterbewegung und Archivalien der Arbeiterbewegung für das Zentralarchiv der IG Metall in Frankfurt. Und so kam er erstmalig in seinem Leben in Archive des Ruhrgebiets und war baff erstaunt, als er nachlesen konnte, was 1920 sich im Ruhrgebiet ereignet hatte, weil er war genauso unbedarft, wie ich es vorhin bei meinem Eingang erzählt habe. Er kannte auch nur die offizielle Geschichte, dass Kappisten geputscht hatten und dass man dagegen gestreikt hatte und dass dann alles vorbei war. Dass es einen Ruhraufstand gegeben und eine Rote Armee, das hatte alles erst kennengelernt in diesen Archiven. Und auf diese Art und Weise hat er sein Thema für seine Doktorarbeit gefunden. Und das wurde sein erster Band. Er hat mit demselben Thema weiter habilitiert. Und er hat, was ganz entscheidend war an dieser Stelle, eine ganze Reihe von Nebenstudien geschrieben und auch Vorträge gehalten, die später auch publiziert worden sind. Also die Märzrevolution ist im Prinzip sein zentraler Forschungsgegenstand dieses langen Forscherlebens von Erhard Lukas Busemann gewesen.
Und wenn wir nun vielleicht von diesen Forschungen zu den Märzkämpfen 1920 im Ruhrgebiet kommen, zum Scheitern der deutschen Arbeiterbewegung, wie dieses kleine Büchlein heißt, dann ist es ja interessant zu sehen, dass da ja auch quasi Berichte über seine Forschungen mit drinstecken und er eben auch von Begegnungen erzählt mit Protagonisten aus der damaligen Zeit oder mit Nachkommen von Leuten, die gefallen sind während dieser Märzkämpfe 1920 im Ruhrgebiet. Vom Scheitern der deutschen Arbeiterbewegung, das heißt ja so ein bisschen, dass wir im Gespräch den Übergang machen von der Entdeckung der Märzkämpfe, von der Entdeckung von unbekannten Teilen der Arbeiterbewegung hin zum Scheitern der Arbeiterbewegung, vom Scheitern der Arbeiterbewegung. Das heißt ja, Erhard Lukas geht hier der Frage nach, was hat dazu geführt, dass die Arbeiterbewegung 1933 nicht dazu in der Lage war, dem Nationalsozialismus was Entscheidendes entgegensetzen zu können. Und Erhard Lukas sucht dieses Scheitern nicht nur in einem äußeren mechanischen Kräfteverhältnis, also es gab eine militärische Übermacht, sondern er macht auch in der Arbeiterbewegung selbst Gründe und Ursachen aus, warum es so weit kommen konnte. Das ist vielleicht erstmal so ein bisschen die Zusammenfassung meiner eigenen Lektüre. Wie würdest du das denn beschreiben? Also was ist vielleicht das Grundlegende, was sich Erhard Lukas da in diesem Büchlein vorgenommen hat?
Wenn wir in der Schule oder sonst auch immer was von Arbeiterbewegung gehört haben, dann war das Organisationsgeschichte. Was haben die Parteien gemacht? Was haben die Gewerkschaften gemacht? Die Leute, die die reale Politik ausführen sollten oder ausgeführt haben, die waren eigentlich so gut wie nie im Fokus der Auseinandersetzung. Und die Fragen, die Lukas umgetrieben haben, eine Frage zum Beispiel, wie kommt es zustande, dass innerhalb von wenigen Tagen, ohne Kommando von wo auch immer, über 100.000 Arbeiterinnen und Arbeiter sich zu einer Armee konstituieren, die in der Lage ist, reguläre Truppen im Ruhrgebiet zu besiegen? Wie ist es möglich gewesen, aufgrund welcher Kompetenzen, welcher Vorerfahrung, dass man in vielen Ruhrgebietsstädten sozusagen räterepublikanische oder rätedemokratische Strukturen aufbauen konnte, auch praktisch aus dem Nichts? Und dann kommen die anderen Fragen. Wie war es möglich, dass diese Bewegung geschlagen werden konnte, in sich zerfallen ist? Und wie ist diese Bewegung, wie sind diese Niederlagen aufgearbeitet worden oder nicht aufgearbeitet worden? Und diese Fragen haben ihn beschäftigt. Und eine weitere Frage, er hat mal ein Buch geschrieben über Arbeiterradikalismus, da hat er zwei Städte untersucht, die relativ benachbart waren im Ruhrgebiet. In einer Stadt, Schwerpunkt Metallindustrie, waren die Arbeiter sehr radikal. In der zweiten Stadt, ein paar Kilometer weiter, ebenfalls Metallindustrie, bei einer vergleichbaren Lebenslage eher politisch gemäßigt. Das heißt, die Situation in der Industrie konnte nicht die allein maßgebliche dafür sein, für das politische Verhalten bzw. Nichtverhalten. Das hat er untersucht. Und das war für ihn entscheidend. Und dazu gehörte auch Wohnsituation, Vorgeschichte, Situation in der Familie, Umgang mit Sexualität, Umgang Frau-Mann, Umgang Religion und so weiter und so fort. Das waren die Fragen, die ihn im Prinzip beschäftigt haben. Und diese Fragen waren Anfang der 70er Jahre in Deutschland ja nicht die Fragen, die im Mainstream der politischen Auseinandersetzung gestanden haben. Das waren eher Randfragen. Gott sei Dank sieht das heute etwas anders aus.
Du hast einige Motive schon genannt, die in diesem Buch verhandelt werden, was ja ein essayartiges Buch vielleicht ist. Und ich würde gerne einige der Motive auch näher in den Blick nehmen mit dir zusammen. Zum Beispiel untersucht Erhard Lukas in diesem Buch ja die Frage, welches Wissenschaftsverständnis lag eigentlich der Arbeiterbewegung zugrunde. Und er weist darauf hin, in den Bibliotheken von organisierten Arbeitern in der Kaiserzeit gab es so einen bestimmten Grundtenor oder so einen Kanon von naturwissenschaftlichen Büchern, die da präsent waren. Bücher, in denen die Idee von einem Fortschritt in der Naturgeschichte transportiert wird. Was ist das, was Erhard Lukas da entdeckt? Also was ist das Problematische, was ist das Folgenreiche an so einer Art von Naturwissenschaft in der Arbeiterbewegung?
Erhard Lukas hat viele biografische Gespräche mit Arbeiterveteranen geführt und hat sie auch gefragt, was sie gelesen haben und was sie geprägt hat. Und eine Feststellung ist wichtig in diesem Bereich. Ganz, ganz viele Arbeiter waren proletarische Freidenker, die mit der Religion abgeschlossen hatten. Und sie hatten mit der Religion abgeschlossen aufgrund einer einzigen Chiffre. Wissen ist Macht. Und je mehr wir wissen, desto weniger brauchen wir Religion, weil Religion ist nur da möglich, wo die Wissenschaft noch nicht hingekommen ist. Das ist jetzt die Kurzfassung. Wir kennen alle den Begriff wissenschaftlicher Sozialismus. Das bedeutet, es ist völlig klar, in welche Richtung die Zukunft geht. Und da sind wir, da kommen wir. Möglicherweise kennt man noch, nicht nur aus DDR-Zeiten, diesen Automatismus, Sklavenhaltergesellschaft, Feudalismus, Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus. Es geht nur nach vorne. Wir kennen von Honecker diesen wunderbaren Satz, den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Wir sind die Gewinner der Geschichte. Dass das möglicherweise mal nicht klappt, ist einer der wesentlichen Gründe dafür, dass nach dem Zusammenbruch des Nominalsozialismus Millionen von Leuten sozusagen mit ihrem alten sozialistischen Glauben Schluss gemacht haben, weil ja nachgewiesen worden ist, es geht nicht nur nach vorne, sondern es geht möglicherweise sogar rückwärts. Und diese Fortschrittsgarantie, die hat Lukas nicht nur untersucht, sondern er konnte sie darauf zurückführen, dass sie sozusagen auf diese bürgerliche Freidenkerbewegung, es ist völlig klar, die Wissenschaft geht nur nach vorne und die Menschen werden alles beherrschen. Das kennen wir aus der AKW-Diskussion, das ist der gleiche Zusammenhang, wo sich diese Wissenschaftsgläubigkeit sogar noch bis in die Jetztzeit durchgezogen hat.
Und was ja vor allen Dingen dann dazu führt, dass eine Bewegung durch solches Denken gar nicht in die Lage gesetzt wird, auch mit einem Rückschlag oder mit einer Niederlage umgehen zu können. Das ist ja dann das Problem, was darin steckt.
Das ist das eine, was dabei ist. Das Zitat von Luxemburg, Sozialismus oder Barbarei, das impliziert ja schon in dieser Kürze, dass es auch nicht klappen kann. Und eine andere Geschichte, die auch ein wesentlicher Punkt ist, wenn sowieso klar ist, in welche Richtung es geht, dann gibt es einen historischen Automatismus. Dann brauche ich nicht diese wahnsinnige Selbsttätigkeit der Massen, sondern dann reicht es völlig aus, wenn eine bestimmte Schicht von Führungsorganen die Richtung vorgibt und der Rest hinterher trabt. Und das ist auch, das war für Lukas auch eine ganz wichtige Sache. Warum hat sich 1933 in der stärksten Arbeiterbewegung Europas, wieso war es da möglich, kampflos vor den Nazis zu kapitulieren? Und diese Frage, die steht bis heute.
Du hast jetzt schon darauf hingewiesen, dass auch die sozusagen Tuchfühlung, die Erhard Lukas mit Religion und Theologie hatte, zu einem bestimmten Blick führt. Und das tangiert ja auch die Frage dieses Wissenschaftsverständnisses, wo Erhard Lukas aufmacht, ja, dieses Wissenschaftsverständnis, das auch in der Arbeiterbewegung präsent ist, versteht sich als einen expliziten Gegenentwurf zur Religion. Und er weist darauf hin, es ist aber ein ungenügender Umgang mit der Religion und sagt es so ein bisschen, Naturwissenschaft und Religiosität, die bleiben so abstrakt, unaufgelöst, nebeneinander stehen. Was ist das für ein Gedankengang, den Lukas da vorstellt? Also was problematisiert er an dem Umgang in der Arbeiterbewegung mit der Religion?
Der Umgang in der Arbeiterbewegung, das ist die sozialdemokratische Arbeiterbewegung vom Ersten Weltkrieg. Die KPD hat im Prinzip die Sache nur übernommen. Machte Front gegen die Religion als solche. Und das ist im Prinzip, mit Verlaub gesagt, sogar eine unmarxistische Position. Also bei Marx, wenn man guckt, wie Karl Marx mit Religion umgegangen ist, es gibt ein ganz zentrales Zitat, die Religion ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem die Protestation gegen das wirkliche Elend. Das heißt, Religion hat auch etwas, was befreien wirken kann, also nicht nur das Gegenteil. Und das ist natürlich in diesem ganzen Verdikt, dass Religion per se metaphysisch, rückwärtsgewandt, bürgerlich und was sonst noch an Verdikten dort aufgetaucht ist, das konnte nicht existieren. Und in der Realität der Arbeiterschaft der Weimarer Republik hatte das teilweise fatale Auswirkungen. Zwei kleine Beispiele. Beispiel Nummer eins. Es gab eine große katholische Arbeiterbewegung, nicht nur im Rheinland, die gab es in Schlesien, in Oberschlesien, teilweise auch in Thüringen und in Sachsen. Und diese Arbeiterbewegung hat sich nur aufgrund der Abwehr und der Sozialdemokraten gegenüber der Religion, die sind beim katholischen Zentrum geblieben. Das heißt, die Sozialdemokraten haben im Prinzip ihre eigenen möglichen Bündnispartner mit ihrem antireligiösen Kampf abgestoßen. Das Zweite, was spannend ist an diesem Bereich, die Religiosität in den Familien ging weiter. Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Studien, also lange nach Lukas, über Religiosität in Arbeiterfamilien. Im Regelfall traten die Männer aus der Kirche aus, aber die Frauen nicht. Das heißt, die Frauen praktizierten weiter ihre klassische Volksfrömmigkeit, und das war auch nicht unbedingt eine progressive Religiosität, während die Männer anfingen, Politik zu machen und nach außen hin sozusagen die Pfaffen, den Begriff kennen wir ja alle, versuchten zu bekämpfen. Aber die Frage der Religion, die hat die Arbeiterbewegung nie vernünftig klären und diskutieren können. Das war unmöglich.
Was vielleicht ja auch dazu gehört, ist, dass Erhard Lukas aufzeigt, eben die Arbeiterbewegung hat ein Selbstverständnis von Wissenschaftlichkeit, von Naturwissenschaft, von Rationalität, aber die Arbeiterbewegung findet trotz diesem umfassenden Wissensanspruch keinen Umgang mit Fragen, die aber im Alltag trotzdem entscheidend sind. Also wie gehen wir um mit Sterblichkeit? Welchen Umgang finden wir damit, dass Nächste sterben, dass Menschen, denen wir nahestehen, dass die sterben müssen und dass sowas wie Tod eben auch im Alltag präsent ist? Und er problematisiert ja in diesem Zuge auch dann, was sozusagen dann der Schritt weiter ist, den Märtyrerkult innerhalb der Arbeiterbewegung gegen die Heroisierung der Opfer, lautet der Titel von einem Kapitel in diesem Buch. Was ist das denn für ein Motiv? Also was ist die Heroisierung der Opfer, die Lukas da feststellt?
Die Heroisierung der Opfer, was er auch als Märtyrerkult bezeichnet, ich möchte mal ein Beispiel nehmen, stammt auch nicht von Lukas, macht es aber vielleicht ein bisschen klar. Selbst heute noch marschieren am 2. oder 3. Januarwochenende Zehntausende von Leuten in Berlin zum Friedhof Friedrichsfelde, zu den Gräbern von Rosa und Karl. Mittlerweile ist es ein Aufmarsch von politischen Sekten. Zu DDR-Zeiten waren dort Hunderttausende. Dann ist die Parteiprominenz gegangen und hat sozusagen diesem Teil der Gefallenen gedacht. Dem absoluten Großen, der Gefallenen der Arbeiterbewegung ist nie gedacht worden. Zwei Beispiele. Tausende von deutschen Kommunisten sind während der stalinischen Säuberung in Russland umgekommen. Es gab in Deutschland keinen Platz, für sie getrauert werden durften. Das heißt, in der DDR ist bis 1989 diese Frage mit Beteiligung der KPD an den stalinischen Säuberungen, es durfte darüber nicht geredet werden. Und wenn darüber nicht geredet werden kann, kann es nicht verarbeitet werden. Umgang mit Tod, Umgang mit Trauer ist konstitutiv auch für die Bewältigung von solchen Situationen. Und das funktioniert nicht anders. Stattdessen werden immer, ich nenne sie einfach mal Säulenheilige konstituiert, die so deutliche Vorbilder sind, an denen man sich zu orientieren hat. Als wären Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht keine realen Menschen gewesen, sondern im Prinzip, ja, ich sage mal Halbgötter.
Ja, und da bringt ja auch Erhard Lukas Beispiele von Liedern, die in der Arbeiterbewegung gesungen wurden und wo das ja dieses Unpersönliche vielleicht besonders zum Ausdruck kommt, nämlich sozusagen die einzelne Person fällt für die Sache, aber die Fahne, die sie trägt, die bleibt quasi bestehen und wird weitergetragen. Also
das ist das Lied, das heißt Tord Foleson, und dieses Lied ist in allen relevanten Liederbüchern der Arbeiterbewegung gewesen. Ich habe eine Sammlung von fast einem halben Meter. Und in dem wichtigsten Liederbuch des Deutschen Arbeitersängerbundes, herausgegeben von Herr Uthmann, ist der zentrale Satz bei Tord Foleson: Das Banner steht, wenn der Mann auch fällt. Frauen sind offensichtlich nie gefallen. Auch das ist eine spannende Geschichte. Dieses Lied hat bei keiner proletarischen Beerdigung fehlen dürfen. Bei keiner. Das war Standard. Also als mein Großvater beerdigt worden ist, der proletarischer Freidenker war, sollte dieses Lied auch noch gespielt werden. Und das war Anfang der 70er Jahre.
Du hast schon ein weiteres zentrales Motiv angesprochen, über das ich auch unbedingt mit dir sprechen müsste. Erhard Lukas stellt fest, in der historischen Arbeiterbewegung findet das spezifische Interesse von Arbeiterinnen, also von Frauen in der Bewegung, kaum Raum. Also der weibliche Teil der Arbeiterschaft bleibt unsichtbar in einer gewissen Weise, an den Rand gestellt, und diesen Frauen werden ganz bestimmte Aufgaben zugesprochen. Das ist eine Erkenntnis, die für uns heute nicht unbedingt neu ist, aber ich finde es interessant, wie Erhard Lukas das begründet, also welche Ursachen er da ausmacht. Die Marginalisierung der Frauen innerhalb der Arbeiterbewegung, die findet ja im Kontext derjenigen Motive statt, die wir jetzt auch schon besprochen haben. Was stellt denn Erhard Lukas da fest? Wie analysiert er dieses Geschlechterverhältnis in der Arbeiterbewegung?
Das Geschlechterverhältnis ist im Prinzip das Übernommene. Es ist nie problematisiert worden. Die Veränderung der Geschlechter war etwas für Parteitage und für die Zukunft. Kindererziehung, Arbeitsteilung in der Familie und, die sind genauso katastrophal gewesen wie vorher in der kleinbürgerlichen Familie, wie in der Landarbeiterfamilie. Um ein Beispiel zu bringen, Der einzige Konfliktpunkt, an dem die Arbeiterbewegung während der Weimarer Republik und vorher real Fraueninteressen vertreten hat, war der Kampf gegen den Paragraphen 218. In allen anderen Bereichen lief faktisch nichts. Wir kennen das Lied Brot und Rosen. Das stammt von Textilarbeiterinnen aus den USA. Ein vergleichbares Lied aus der deutschen Arbeiterbewegung kenne ich nicht. Und das ist kein Zufall.
Vielleicht auch nochmal sozusagen, um die Grundfrage dieses Buches vielleicht auch abschließend so ein bisschen nochmal in den Blick zu nehmen. Also wir haben verschiedene Motive durchgesprochen, also Wissenschaftlichkeit und Rationalität, Verhältnis zur Religion, Märtyrerkult und Marginalisierung von Frauen in der Bewegung. Nun ist ja sozusagen das, was wir feststellen können, 1920 gibt es im Ruhrgebiet eine Rote Ruhrarmee, die dazu in der Lage ist, zum Teil sozusagen reguläre Armee zurückzuschlagen. Und wir haben die Situation 1933, wo wir sagen, da fehlte sozusagen der große Generalstreik, die Bewaffnung gegen die Machtübergabe an die Nazis. Wenn wir vielleicht diese Motive nochmal zusammennehmen, wie kann man mit Erhard Lukas vielleicht genau das erklären? Das ist ja eine Schlüsselfrage auch sozusagen für das, was dann nach 45 diese Lücke, die da klafft und das Wiederanknüpfen. Also was sind die Analysen von Lukas? Wie kann man es vielleicht zusammenfassen?
Wenn Lukas von der realen Lebensgeschichte der Arbeitenden ausgeht, dann ist für ihn auch ein ganz wesentlicher Punkt, was sind eigentlich Sozialistinnen und was sind Sozialisten und welche Fähigkeiten und welche Kompetenzen brauchen sie? Und ganz, ganz zentral ist, dass im Rahmen dieses Veränderungsprozesses nicht nur der aufrechte Gang, wie Bloch es genannt hat, eingelernt wird, sondern es muss auch gelernt werden, selbsttätig etwas zu tun. Das, was 1920 während der Kapp-Tage durchaus auch funktioniert hat. Zwischen 1920 und 1933 liegen nicht nur 13 Jahre, sondern es liegt im Prinzip eine ganze Epoche. Wir stellen fest, Tausende von Leuten werden 1920 eingeknastet, viele müssen fliehen, andere kommen nie wieder zurück. In den 20er Jahren mutiert die KPD zu einer sozialfaschistischen Partei und die Sozialdemokratie wird immer rechter. Und in beiden Parteien geht es nur darum, auf Befehle und Kommando zu parieren. Die Selbsttätigkeit läuft da relativ wenig. Und 1933 ist das der Endpunkt einer Serie von absoluten Niederlagen. Und es kommt noch eine zweite Sache mit hinzu. Man hat festgestellt, dass seit 1928, 1929 die materielle Lebenslage so wird, dass man kaum noch eine Perspektive hat, dass sich irgendetwas ändert. Und die Hoffnung, dass in irgendwelchen ferneren Zeiten der Sozialismus aufgeht wie ein Stern am Himmel, der ist weitgehend weg gewesen. Und man kann sich heute kaum noch vorstellen, wie stark diese Niederlagen funktioniert haben. Also mein eigenes Beispiel, ich bin 1952 geboren, wie gesagt, ein Teil der Familie KPD, anderer Teil der Familie SPD. Wenn bei uns bei irgendwelchen Familienfeiern politische Themen kamen, dann haben im Regelfall die Frauen den Finger an den Mund gehalten und darum gebeten, dass man leiser spricht, damit man uns nicht hört. Und das war in den 60er Jahren. Das heißt, die Angst davor, aufzufallen, eingeknastet zu werden, ins KZ zu kommen oder sonst irgendetwas, hat so tief in den Genen gesessen, dass sich diese Generation davon kaum noch befreien konnte. Und das ist deprimierend und faszinierend gleichzeitig.
Vielleicht noch eine abschließende Frage. Dieses Buch ist nun in der Buchmacherei neu erschienen, vom Scheitern der deutschen Arbeiterbewegung. Auch eben das Buch zur Märzrevolution ist in einer neuen Auflage verfügbar. Was würdest du denn sagen, sozusagen sind Gründe, das zu lesen? Was ist vielleicht das Aktuelle an Erhard Lukas, das, was wir von seinen Gedanken heute auch in unseren Auseinandersetzungen noch brauchen?
Wir haben in der Buchmacherei für unsere Verlagsproduktion eine zentrale Maxime. Jede Generation von politisch denkenden jungen Leuten machen Fehler. Weil sie mögen bitte ihre eigenen Fehler machen und nicht unsere erneut. Und deswegen versuchen wir auch solche Publikationen an die Frauen und an den Mann zu bringen, weil genau diese Fragestellung, nehmen wir mal ein elementares Beispiel. Der Umgang mit Religion hat sich in einer Zeit, wo in den neuen Bundesländern dann um 10% der Leute nur noch einer Kirche angehören, das ist eine andere Qualität. Aber wir haben inzwischen auch gelernt, dass es viele Bündnismöglichkeiten zwischen Sozialistinnen und Sozialisten und kritischen Christinnen und Christen gibt. Nicht nur in der Anti-AKW-Bewegung, das haben wir bei den Berufsverboten gelernt. Und wir lernen es jetzt bei Ökologie und bei Fridays for Future. Und genau diese ganzen Anfragen, wo waren die zentralen Fehler, Köln? Es kommt nicht darauf an, die Vergangenheit wie ein Kind aus dem Bade auszuschütten, aber es kommt daran zu gucken, wo waren die Bruchpunkte, an denen die Entwicklung in eine falsche Richtung gegangen ist. Das können wir nicht umkehren. Aber wir können darauf achten, dass wir nicht in dieselben Fallen wieder gehen. Und das macht dieses Buch von Erhard Lukas auch heute noch relevant.